du hast gesagt, sie wollen mit mir zusammenarbeiten, das ist vielleicht ein Stück weit richtig, sie wollen aber vor allem in einem funktionierenden und guten Team arbeiten, ja, wo ohne cholerische irgendwelche Anfälle vernünftig miteinander umgangen wird, wo ein gutes Klima herrscht, wo auch vernünftige Arbeitszeiten da sind, und dieses Paket, glaube ich, macht es dann aus. Es ist, denke ich, für die jungen Mitarbeiter oder auch für jeden Mitarbeiter wichtig, dass man vielleicht auch rund um den Betrieb ein bisschen ein gutes soziales Umfeld hat.
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ein Podcast mit, und ich darf sagen, einem lieben Freund. Wir kennen uns schon jahrelang, und drum für alle, die zuhören, warum wir so amikal vielleicht miteinander reden. Ja, wir hatten schon den ein oder anderen sehr gemütlichen Abend miteinander und kennen uns auch privat. Und ich glaube, das tut immer gut einem Gespräch, wenn man sich privat auch gut kennt und eine Vorgeschichte hat. Es ist der liebe Andreas Döllerer. Wenn ich ihn kurz vorstellen darf, der Andreas hat also die Hotelfachschule in Bad Hofgastein besucht, 93 bis 96, und dann zog es ihm letztendlich nach ein paar Stagen zum berühmten Dieter Müller in Schloss Leerbach damals. Und 2004 ist er dann sozusagen im Heimatbetrieb angekommen, im Döllerer in Golling, wo er mit der Zeit seinen Stil entwickelt hat, die Cuisine Albin. Zweimaliger Koch des Jahres, einmal, glaube ich, 2010 bei Gomeo, 2015 bei uns und viele, viele weitere Auszeichnungen hat der Andreas mittlerweile bei sich stehen und für sein Team auch als Motivation. Es ist de facto, der Andreas ist nicht nur Koch, er ist auch Unternehmer. Es gibt die Genusswelten Döllerer mit dem Restaurant, mit einem Weinhandel, mit einem Hotel. Auf das kommen wir auch noch zu sprechen. Also da ist schon etliches, was hier aufgebaut wurde. Und wir starten eigentlich gleich hinein mit, glaube ich, mit einem der wichtigsten Themen, das es jetzt gibt. Wir haben eine Umfrage gemacht unter allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen der Gastro und Hotellerie. Ich glaube, 17.000 haben bei uns teilgenommen und da haben 20% von denen angegeben, dass sie so schnell wie möglich aus der Gastronomie und Hotellerie sich verabschieden wollen. Eine andere Branche, das heißt, für uns ist das Alarmzeichen pur. Aus dem Fachkräftemangel, der immer herrschte, wird ein Fachkräftekollaps. Und der Andreas war auch, und das kommen wir auch noch zu sprechen, er hat den schönen Restaurateurclub in Österreich aufgebaut und übergibt das Zepter jetzt an den Ritchie Rauch und ist Ehrenpräsident. Das heißt, wir sprechen mit einem Koch, wir sprechen mit einem Unternehmer, und ich glaube, wir starten hinein, Andreas, mit unserem größten Problem, Fachkräftekollaps. Wie siehst du das?
Naja, Jürgen, ich sehe das eigentlich so, dass wir ja alle wissen, dass auch vor der Krise schon nicht zu viele Mitarbeiter in der Branche waren oder am Markt waren. Und diese Situation hat sich ganz klar durch die Corona-Situation extrem verschärft, weil eben jeder Betrieb einfach Mitarbeiter verloren hat, und zwar nicht an andere Betriebe, sondern in andere Branchen. Und das ist das Hauptproblem, dass eben diese Mitarbeiter, glaube ich, nicht zurückkommen, zumindest nicht bei weitem nicht alle. Und ja, wenn man sich vorstellt, dass es vorher schon schwierig war, dann weiß man, dass es jetzt in Zukunft natürlich noch viel schwieriger wird, die besten Mitarbeiter zu finden. Und das ist die Herausforderung, die für mich wahrscheinlich am längsten und am intensivsten von der Corona-Krise haften bleiben wird, dass eben die Mitarbeiterproblematik sich weiter verschärft.
Jetzt warst du ja immer, also alle Spitzenbetriebe waren ja immer eigentlich noch die Glücklichen in der Situation. Da gab es noch die meisten Bewerbungen, weil man wollte halt einfach mit Andreas zusammenarbeiten, wollte vom Andreas lernen. Ja, jetzt hat auch jetzt dann die Krise euch als Spitzenbetrieb betroffen. Was tut ihr dafür, dass die Leute bleiben? Das ist das erste Mal. Aber auf der anderen Seite, dass man auch die wenigen, die sich noch am Markt befinden, die Guten, zu euch lost.
Naja, erstmal, wir haben alle unsere Mitarbeiter natürlich im Betrieb behalten, sind in Kurzarbeit mit 38 Mitarbeitern seit Anfang November, sehr lange Zeit. Trotzdem, glaube ich, ist es sehr wichtig, trotz dieser Kurzarbeitssituation, dass man versucht, den Kontakt mit den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, sie immer wieder irgendwie in den Betrieb holt oder zumindest digital mit ihnen sich austauscht, um eben da in Verbindung zu bleiben. Aber auch wir haben in dieser Zeit eben 2, 3 Mitarbeiter schon verloren, und zwar komplett, die machen komplett was anderes. Ein junges Mädel, wirklich ein tolles Mädel, war als Kommipartisseuse bei uns, ist jetzt beim Steuerberater. Oder unsere Serviceleiterin, die aus Franken stammt, wollte nach der langen Zeit eben zu Hause in Franken nicht unbedingt mehr zurück nach Österreich und ist jetzt Industriekauffrau geworden. Ja? Also das sind wirklich komplett andere Branchen und das hat mir gezeigt, dass eben kein Betrieb davor irgendwie gefeit ist und dass es jedem passieren kann und auch jedem passieren wird. Umgekehrt ist natürlich, was du gesagt hast, dieses Attraktivbleiben für Mitarbeiter wird immer wichtiger. Du hast gesagt, sie wollen mit mir zusammenarbeiten, das ist vielleicht ein Stück weit richtig, sie wollen aber vor allem in einem funktionierenden und guten Team arbeiten, ja? Wo ohne cholerische irgendwelche Anfälle vernünftig miteinander umgangen wird, wo ein gutes Klima herrscht, wo auch vernünftige Arbeitszeiten da sind, und dieses Paket, glaube ich, macht es dann aus. Es ist, denke ich, für die jungen Mitarbeiter oder auch für jeden Mitarbeiter wichtig, dass man vielleicht auch rund um den Betrieb ein bisschen ein gutes soziales Umfeld hat. Das heißt, wir in Salzburg mit einer guten Infrastruktur und einer guten Verkehrsanbindung in alle Richtungen und so weiter, das spielt sicherlich auch alles damit hinein, dass eben dann ein Betrieb attraktiv ist für einen Mitarbeiter. Und wir haben jetzt einige verloren und versuchen jetzt natürlich wieder einige gute Mitarbeiter zu finden, um das Team wieder komplett zu machen. Aber das schaut eigentlich ganz gut aus.
Man kann ja manchen Mitarbeitern gar nicht böse sein, weil wir haben ja versucht, mit der Bundesregierung durchaus zu sensibilisieren. Viele leben mit dem Trinkgeld, muss man sagen, ja, und das fällt weg, und die Bundesregierung, du weißt, hat ja heiße 175 Euro ausgeschüttet als Trinkgeldersatz, was lächerlich ist, ja. Wir haben da irgendwo über 1.000 Euro geredet, das wäre spürbar gewesen. Es fällt den Leuten natürlich in der Kohle, und auf der anderen Seite, was ist, das war für uns die Überlegung, warum gehen die Leute weg? Viele haben gesagt, was ist, wenn wieder was passiert, dann sind wir wieder die Bläden wie in der Gastronomie. Wir müssen am längsten zu haben, wir haben den größten Ausfall eigentlich. Und das ist das, glaube ich, was die Regierung noch nicht ganz geschnallt hat, weil Österreich ist ein Tourismusland und Tourismus lebt von den Mitarbeitern. Jetzt dann hatte unsere Ministerin Köstinger den Comeback-Plan ins Leben gerufen, los geht's, und es fordert auf, Ideen einzubringen, wie man Tourismus dort wieder hinbringt, wo er war, oder vielleicht noch besser macht. Jetzt dann bleiben wir bei dem Thema Mitarbeiter. Andreas, was wäre die Forderung an die Regierung, wo du sagst, schau, damit können wir die Mitarbeiter wahrscheinlich entweder wieder zurückholen oder halten?
Diese eine Forderung, ich glaube, das ist ein ganzes Paket, was man da schnüren muss, was diese Aspekte, warum die, oder dass es für die Mitarbeiter finanziell schwierig ist, ist klar, aber für viele ist es einfach so, die wollen unbedingt wieder arbeiten. Die Chef, ich halte das nicht mehr aus, ich sitze jetzt seit 4, 5 Monaten daheim und ich will einfach wieder arbeiten, egal was, ich möchte wieder hackeln, ne? Und das ist ja, spricht ja für sie eigentlich, und das kann man ihnen natürlich nicht vorwerfen, und wenn sie das eben bei uns in der Branche in den letzten Monaten nicht kennen haben, dann haben sie was anderes gesucht, und das ist durchaus auch verständlich. Ich bin froh, dass es eben nicht zu viele waren, und in absehbarer Zeit geht es ja wieder los, und dann wird sich die Sache relativ schnell, denke ich, doch für die Mitarbeiter auch normalisieren, weil wir haben ja letzten Sommer erlebt, wie das dann eigentlich von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit gegangen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch im heurigen Jahr so sein wird, weil die Gäste irrsinnig hungrig sind auf die ganze Restaurantszene. Die wollen wieder essen gehen, die wollen wieder was erleben im Restaurant. Und deshalb glaube ich, dass das von Anfang an wieder sehr gut funktionieren wird. Nichtsdestotrotz wäre natürlich eine Veränderung der Rahmenbedingungen von der Politik her sicherlich wünschenswert, aber das ist halt auch ein Wunschgedanke, und inwieweit da wirklich was verändert werden kann, das wage ich mal zu bezweifeln.
Jetzt rufen Sie auf und sagen, bringt Sie den ein, also sollte man sie einbringen, gäbe es etwas aus deiner Sicht als Spitzenkoch, als Unternehmer, wo du sagst, da müsste man ansetzen, damit der Mitarbeiter idealerweise wieder zurückkommt oder bleibt, finanzielle Rahmenbedingungen, ob man sagt, man zahlt einen Bonus aus über einen Freibetrag, wenn er bleibt. Gibt es irgendwas, du sagst, das wäre mein Wunsch dir was?
Ich meine, wir alle wissen, dass einfach von den Bruttolöhnen bei den Mitarbeitern in Wirklichkeit viel zu wenig ankommt. Das wäre die Schraube, an der man am schnellsten drehen kann. Nicht mehr, wenn mehr netto einfach überbleiben würde von diesem Bruttogehalt. Und da hätten die Mitarbeiter unmittelbar was davon. Die Frage ist, ist sowas überhaupt denkbar, dass man das nur für eine Branche macht? Oder bin ich eher skeptisch, weil das ist in Zeiten wie diesen, muss das ja alles relativ, muss eine Gleichberechtigung hergestellt sein. Aber das ist aus meiner Sicht das, wo am schnellsten geholfen werden kann.
Jetzt dann hüpfe ich in Richtung schönen Restaurateure. Das heißt, für mich war das immer so ein sperriger Name. Ja, also für mich sind die Vereinigung in Österreich, ja, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, die du mit ins Leben gerufen hast, wo du der Präsident warst, jetzt dann übergibst du oder hast du die Staffel an den Ritschi übergeben. Und die schönen Restaurateure, habt ihr auch für euch ein sehr cooles System entwickelt, wie ihr so jetzt mal Talente findet und bindet, oder? Kann man da etwas lernen? Wie macht ihr das?
Erst einmal ins Leben gerufen habe ich es natürlich nicht, weil ich glaube, es gibt es seit 40 Jahren, da war ich gerade zwei. Aber ich sage mal, ich habe einiges beitragen dürfen, dass es in Österreich erfolgreich wird. Das ist sicher richtig. Ja, schön Restaurateurs ist für mich eine richtige Herzensangelegenheit, weil eben, wie schon gesagt, wir, der Thomas Dörfer und ich gemeinsam als zwei Präsidenten über die letzten Jahre, denke ich, viel da in bewegt haben und auch dem Verein oder dieser Vereinigung mehr Öffentlichkeit gegeben haben in Österreich. Mittlerweile sind es an die 35 Mitglieder und das ist nicht nur ein rein wirtschaftlicher Verein, sondern das ist vor allem eine Freundesrunde. Und das macht so besonders, dass man eben ein Netzwerk unter Gleichgesinnten, unter Freunden hat, wo man sich austauscht, wo in Wirklichkeit ja alle Gastronomen haben ähnliche Probleme. Mitarbeiter, Kosten, Wareneinsätze, Produzenten finden und so weiter. Und da kann man sich in sehr, sehr vielen Dingen natürlich sehr gut unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht das Speziellste, diese enge Verbindung der Mitglieder, die dann natürlich auch mal bei dem ein oder anderen Glas besprochen wird, bei einer Sitzung, wo man mal richtig drauf machen kann. Das ist sicher das Spezielle für mich und deswegen sind da alle so mit Herz und Leidenschaft dabei.
Aber ihr habt ein Programm entwickelt, glaube ich, auch in Kooperation mit den deutschen Kollegen, wo ihr versucht, wirklich Talente schon in der Schule sozusagen für euch zu sensibilisieren und nachher im Endeffekt in die Betriebe hineinzubringen und dann durchaus ein Rotationssystem zu finden. Weil die Frage ist jetzt ein Fachkräftemangel, ja, ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen in dem, wie schafft man hier die wenigen, die man dieser Markt, die Gurden, hineinzuholen und zu halten? Ja? Wie macht ihr das?
Uns war es einfach zu wenig, immer nur zu jammern, dass wir sagen, wir haben alle zu wenig Leute und die ganze Branche zu wenig Leute, wir wollten was dagegen tun. Und haben dann mit der Hotelfachschule in Bad Hofgastein, wo ich selbst als Schüler schon dort war, einen neuen Lehrgang dort ins Leben gerufen, die heißt Meisterklasse Kulinarik. Und schöne Restaurants unterrichten dort. Also es gibt einen verstärkten Praxisbezug in der ganzen Klasse schon, ohne diesen schönen Restaurateursbeitrag. Und zusätzlich kommt dann noch jeden Montag ein Mitglied von uns eben in die Schule und unterrichtet dort die Schüler in allen drei Klassen. Und das ist, denke ich, schon was Besonderes. Erstens baut natürlich baut man einen tollen Kontakt auf zu den Schülern und auch zur Schule. Viele von diesen Schülern kommen natürlich dann zu uns in die Betriebe, auch als Praktikanten in den Sommermonaten und auch in der Folge dann, wenn sie fertig sind, zum Arbeiten. Und diese Bindung zu den jungen Leuten zu schaffen und sie zu begeistern für das, was wir tun, das ist, glaube ich, ja die Hauptaufgabe. Eines ist uns auch immer wichtig, wenn bei uns ein Mitarbeiter im Haus zu mir kommt und sagt, Chef, ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren da, ich möchte mich verändern, ich möchte mir was anderes anschauen, dann empfehle ich ihm natürlich immer als erstes einen schönen Restaurateurskollegen. Und so schaffen wir das oft, dass eben dann die Mitarbeiter in unserem Kreis sozusagen bleiben und eben Betriebe der schönen Restaurateur als nächsten Arbeitgeber wählen. Und das ist natürlich auch was Wertvolles, dass man eben diese Mitarbeiter dann in unserem Zirkel hält und sie begeistert auch von dieser JA-Idee. Und das ist sicherlich ein Erfolgsrezept, denke ich, auch für die Zukunft, weil, wie wir vorher schon gesagt haben, die guten Leute werden sicher nicht mehr.
Jetzt kommen wir wieder zurück auf das von Köstinger, die sagt, bring Ideen ein. Jetzt dann schwingt für mich mit, Meisterklasse Kulinarik. Es ist eine On-Top-Geschichte, wo ihr den Schülern noch etwas mehr beibringt. Ja. Glaubst du, dass die Ausbildung in Österreich für die Gastronomie besser gemacht werden kann, damit man noch attraktiver gemacht wird, besser gemacht werden kann? Weil de facto mischst du dich jetzt dann eigentlich mit euch in den Lehrplan ein. Was könnte man jetzt tun, damit die Ausbildung für die Lehrlinge, wir wissen, alles ist rückläufig, noch besser und attraktiver wird? Was wär deine Idee?
Also wir erleben das so, wir bilden ja auch in unserem Betrieb einige Lehrlinge aus und immer mehr von denen wollen einfach trotzdem oder deren Eltern, glaube ich, eher wollen, dass die Kinder eine Matura machen. Ja, und dieses, ihr sollt eine Matura machen, das hindert oft die Leute daran, dass sie eine Lehre machen. Und ich sage mal, dieses Modell Lehre mit Matura ist sicherlich ein zukunftsträchtiges und ausbaufähiges. Genauso ist es auch in den Tourismusschulen. Es gibt kaum mehr dreijährige Tourismusschulen, wie jetzt die Meisterklasse auch eine ist, weil eben die Eltern, die Kinder dazu anhalten, geht's doch in irgendeine Schule, wo ihr eine Matura macht, und dann stehen euch danach mehr Wege offen, was ja grundsätzlich auch richtig ist. Trotzdem darf die Praxisausbildung nicht total hinten bleiben. Also wir haben oft das Problem, dass einfach viele Absolventen von Tourismusschulen natürlich relativ wenig dann wirklich Praxis haben woher sollen sie es auch haben? Die haben die Zeit nicht in den Betrieben verbracht, die einfach ein Lehrling verbringt. Und da gilt sicherlich nachzubessern, damit für die Branchen einfach auch mehr Leute dann überbleiben. Und ich meine jetzt nicht nur Manager, sondern richtige Arbeiter, die in der Küche stehen, die im Service stehen, die dafür brennen und das mit Leidenschaft machen. Und da wird vielleicht manchmal auch ein bisschen an der Branche vorbei ausgebildet.
Ja, man sagt es ja, also die Drop-Out-Quote ist nicht gigantisch, also jetzt, vor allem wenn du es lernst, ja, gibt es Statistiken, die sagen, nach 3 Jahren sind nur mehr 20% der Lehrlinge, der Auszubildenden liegen in der Branche, 80% weg, und alle Hotelfachschüler, Absolventen wollen dann Manager werden. Ja. Wer arbeitet dann noch? Ja? Sicherlich auch von den Hotelfachschulen vielleicht ein bisschen sehr proaktiv verkauft, wenn du zu mir kommst, wirst du irgendwann GM oder F&B-Chef oder was auch immer. Das heißt, uns fehlt ein bisschen der Mittelbau, diese echten Leute, die echten Köche, die das wirklich lernen wollen. Das heißt, die erste Forderung ist, wie schafft man vielleicht auch die Matura dazu anzubieten, wenn man nur unter Anführungszeichen lernt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich meine, da gibt es ja schon Modelle, die funktionieren, aber nicht immer ideal. Also da kann man sicherlich viel nachbessern. Und je attraktiver das dann ist für die jungen Menschen und vor allem auch für ihre Eltern, weil die natürlich da die Entscheidungen mittreffen, desto mehr werden wieder lernen. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass man wieder schafft, mehr Lehrlinge in den Tourismusberufen oder in die Gastronomieberufen zu haben, und dann werden auch am Ende dann mehr Mitarbeiter übrig bleiben. Das ist vollkommen logisch. Und wie gesagt, ich verstehe das, dass die Eltern, dass denen lieber ist, wenn einfach eine Matura gemacht wird, weil man dann sicherer ist. Aber das kann nicht ausschließen, dass ich deswegen am Beruf erlerne. Das ist, glaube ich, schlecht.
Sonst haben wir nur mehr Maturanten oder nur mehr Akademiker, und wir haben das Problem, dass...
Genau,
das,
und keine Arbeiter mehr. Und
das ist natürlich echte Handwerk, richtig. Ja. Gibt es Beispiele, wo du sagst, das funktioniert gut, das an Berufsschulen, da funktioniert das Ganze? Nicht Hotelfachschulen, sondern wirklich Berufsschulen, wo du sagst, ja, da gibt es sowas, so ein Posterchild, wo du sagst, das geht.
Ich glaube, es liegt gar nicht an den Berufsschulen, an den Einzelnen, sondern es liegt am System. Ja, da muss im System an Schrauben gedreht werden, damit es eben für die Lehrlinge noch einfacher funktioniert, diese Lehre mit Matura, damit man eben das noch proaktiver vielleicht mitteilen kann von Anfang an, dass es eben eine Lehre schließt keine Matura aus, und das ist, glaube ich, diese Botschaft, die da ankommen muss, wenn man wieder mehr Lehrlinge haben möchte. Weil wir wissen ja, früher waren pro Lehrgang irgendwie 3 Klassen in den Berufsschulen für die Köche, und mittlerweile haben sie dann das ein Glas zusammenbringen, und das ist ja schon, das sagt schon sehr viel aus.
Okay, das heißt, wir setzen dann unten an? Also wie schafft man das Berufsbild attraktiver zu machen? Jetzt hat man durch die Situation, dass da, was nicht, noch 17, 16, 17, 18-Jährige sind, diese Generation Z, wie sie schon heißt, ja, die ganz andere Werte haben, die vielleicht vom Elternhaus eine gewisse Grundfinanzierung bekommen, das wir vielleicht nicht gekriegt haben oder andere Werte da waren. Wir merken es immer öfters, dass die Jungen suchen einen Sinn des Lebens oder ich möchte eigentlich nur mehr 3 Tage der Woche arbeiten und den Rest möchte ich für mich verbringen. Merkst du das auch schon jetzt dann bei deinen Mitarbeitern, dass der Beruf gar nicht mit Leidenschaft ist, sondern dass ich das tue, um mein Geld zu verdienen, um meine Leidenschaft woanders zu finden?
Ich glaube, es ist nicht ganz richtig, wenn man den Vorwurf sozusagen in den Raum stellt, es wird ohne Leidenschaft gemacht. Sondern es ist einfach so, dass es für junge Menschen oft einfach neben dem Beruf noch was anderes gibt. Und das kann man denen auch nicht vorwerfen. Das war vielleicht in unserer Ausbildungszeit war das nicht unbedingt so, sondern da hat es einfach das Arbeiten gegeben und dann ist lang nichts gekommen und dann irgendwann hat man dem alles untergeordnet und das ist heutzutage einfach nicht mehr in diesem Maße der Fall. Aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt nur negativ, sondern es ist einfach ein Mitarbeiter, der glücklich ist und der in einem funktionierenden sozialen System integriert ist, der wird länger im Betrieb bleiben, der wird das länger machen können und das ist sicherlich der Vorteil daran, weil eins ist, wissen wir alle, früher war es so, du hast es eine Zeit lang gemacht und dann hast du entweder schauen müssen, dass du was anderes machst oder dass du es selber besser machst. Also es hat Betriebe gegeben, da hast du es gar nicht länger ausgehalten. Und das soll auch in Zukunft, Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so und es wird auch nicht mehr so werden, weil eben für die Mitarbeiter auch andere Dinge eine Rolle spielen und da komme ich wieder auf das zurück, was ich vorher gesagt habe, dieses soziale Umfeld, dass ich einfach neben der Arbeit noch andere Sachen machen kann, meinen Hobbys nachgehen kann, das muss irgendwie möglich sein. Ja? Das kann man eh nicht in dem Maße, wie das vielleicht in anderen Berufen möglich ist, aber es muss zumindest möglich sein, einige Stunden in der Woche oder jeden Tag eben für sich auch privat zu haben und ich sehe das jetzt gar nicht als weniger Leidenschaft oder als negativen Punkt, sondern eher als positiven, weil es dazu führen wird, dass die Mitarbeiter, die in der Branche sind und die, wo es funktioniert, die werden länger da bleiben und werden motivierter sein und werden für die Zukunft auch die sein, auf die man bauen kann.
Das heißt, du schaust in dein Zeitmodell, ja, mit deinen Arbeitszeiten, wie kriege ich das unter? Ist das richtig? Das heißt, du, ich möchte nur 3 oder 4 Tage in der Woche arbeiten. Versuchst du für einen guten ein Zeitmodell zu finden? Und jetzt so grafisch, es gibt nur Teildienst vom BIS. Ist das richtig? Das heißt, man muss individuell darauf eingehen.
Man muss auch in der Spitze individuell darauf eingehen. Ich sage mal, es ist natürlich auch kein Wunschkonzert. 3 Tage Woche ist bei uns nicht möglich. Es ist vielleicht auch nicht jeder Mitarbeiter für jeden Betrieb passend, das muss man auch sagen. Aber ich sage mal, die Zeiten, wo man, wie das bei mir früher auch war, wo man oft 6 Tage die Woche 16, 17 Stunden gearbeitet hat, die sind einfach vorbei. Ja? Und das machen die Mitarbeiter nicht mehr zu Recht. Ja? Ich weiß zwar, ich hab das Gefühl, meine Mitarbeiter stehen zu mir, die würden das vielleicht für mich sogar machen, einmal eine Woche lang, aber ich würde es von denen nicht verlangen, ja, davon abgesehen, dass es auch nicht erlaubt ist, aber halbwegs geregelte Arbeitszeiten, denke ich, sind nichts außergewöhnlich, sondern sollten Normalität sein und das ist sicherlich auch was, warum das unsere Branche, was das Image betrifft, natürlich nicht die allerriesigste ist, weil eben da vor allem früher das oft eben nicht so gut funktioniert hat und viele glauben vielleicht, dass es immer noch so ist. Es ist vielleicht bei manchen Kollegen auch noch so, ich weiß es nicht genau. Aber wir bei uns im Betrieb schauen auf jeden Fall, dass das für die Mitarbeiter so transparent und fair und geregelt wie möglich abläuft. Wir alle wissen, dass das nicht immer zu 100% der Fall sein kann, aber wenn es zu 95% der Fall ist, ist es schon was wert.
Ein Thema, das nicht immer wieder kommt, ist Gehalt, ja. Du weißt, wir haben den größten Stellenmarkt für Österreich in der Gastronomie und Hotellerie. Und wenn du dich Inserate veröffentlicht, steht drinnen Bezahlung laut KV. Und wir wissen, dass der KV, da machst du keine Luftsprünge, gell? Also da wirst du da nichts aufbauen können. Das heißt natürlich immer je nach Qualifikation, nach Bereitschaft zur Überzahlung. Aber de facto ist da nicht viel Luft nach oben. Das große Thema ist natürlich auch, die Gastro zahlt schlecht, ja. So. Und deswegen gehe ich in eine andere Branche und deswegen verliert man halt jetzt aktuell auch Mitarbeiter. Jetzt wirst du als Unternehmer halt nicht sagen können, du, ich zahle dir jetzt dann um 500 Euro netto mehr. Das wird sie nicht spüren, weil du das nicht einnehmen kannst. Wie kann man da ansetzen, dass im Endeffekt dieses Berufsbild auch finanziell interessant wird?
Das ist eine gute Frage. Ich würde natürlich liebend gern meinen Mitarbeitern mehr bezahlen, als ich im Moment tue, aber es ist einfach in unserer Branche sind die Margen so eng, es ist alles so knapp kalkuliert, dass einfach nicht mehr möglich ist. Ja? Da müsste vom Gesetzgeber her einfach müssten Entlastungen her, wo eben die Betriebe die dann am Ende den Betrieben die Möglichkeit geben, eben ihren Mitarbeitern mehr zu bezahlen, als sie es im Moment tun und trotzdem irgendwie am Leben zu bleiben. Weil das ist ja das Hauptproblem ist, dass viele, viele Gastronomie- und Hotelleriebetriebe einfach immer am letzten Zacken fahren müssen, damit sie das am Ende irgendwie ausgeht. Ja, und das ist keine schöne Situation, aber sie ist bei uns leider in unserer Branche sicherlich mehr denn je eine Tatsache.
Glaubst du, dass man, wir wissen alle, wenn man nach Frankreich essen geht, dass es halt ein Drittel mehr kostet oder das Doppelte mehr kostet, kommt auch an, was du reingehst, oder das Dreifache mehr kostet. Kriegt man das auch in Österreich mittelfristig hin? Wo muss man ansetzen? Weil wenn du einnimmst, kannst du ausgeben. Ja, das ist klar. Wir wissen, der Deckungsbeitrag ist nicht hoch. Kriegt man das hin? Und wenn ja, wie? Hast du eine Idee dazu? Wenn man schon alles in Frage stellt, wenn die Regierung schon sagt, ja, wir machen Tourismus neu, haben wir alles ein. Gäbe es in der provokante Idee von dir.
Am Ende ist es so, der Preis muss dem Kunden entsprechen. Ne? Das Preis-Leistungs-System, das so oft zitierte, ist einfach das Wichtigste. Und wenn der Gast irgendwo reingeht und sagt, das kostet jetzt das, dann muss es ihm wert sein, das auszugeben. Und das ist sicherlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, auch von Region zu Region unterschiedlich. Und trotzdem ist es aus meiner Sicht für jeden Gastronomen unbedingt notwendig, dass er den Preis so weit ausreizt wie möglich. Ja, was kann ich für einen Preis erzielen? Alles, was ich da her schenke, sage ich mal, ist gebe mir am Ende ab, um meine Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen. Und das ist sicherlich ein Punkt. Aber ich sage mal, jeder kalkulierende Gastronom macht das normalerweise ohnehin, dass die Preise natürlich unter dem internationalen Niveau, wenn wir jetzt von den europäischen Nachbarländern sprechen, sind, das wissen wir. Da ist sicherlich notwendig, in den nächsten Jahren zu versuchen, dieses Loch ein bisschen zu schließen oder sich da anzunähern. Ob man es jemals komplett erreichen wird, weiß ich nicht, aber ich denke schon, weil Österreich ja eigentlich ein wohlhabendes und tolles Land ist. Und warum sollte man in Österreich jetzt für ein Produkt weniger erzielen können, was den Preis betrifft, als in Frankreich. Das scheint mir nicht logisch. Die Franzosen haben uns natürlich Jahrzehnte an gastronomischer Spitzenkultur, also spitzengastronomischer Kultur voraus. Und das dauert einfach, bis man dann dieses Level erreicht hat. Aber ich hoffe für uns und vor allem für meine Kinder irgendwann vielleicht einmal, dass das irgendwann einmal erreicht werden kann und dann da eben auch das sich einpendelt auf nahezu demselben Niveau.
Glaubst du, kann man sich, dieses viel zitierte Zitat, ja, Krise ist gleich Chance, glaubst, kann man jetzt dann sich neu erfinden in der Gastronomie, im Tourismus, wenn ja, als Österreich, du bist ja mit Cuisine Alpine gekommen, noch drauf zu sprechen, hast du ja deine Positionierung gefunden, ja, also das ist dein Baby, das ist authentisch und alles drum und dran. Ist es jetzt eine Chance da, sich neu zu finden, wenn ja, wie?
Ich kann nur noch eins sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit gehabt, nachzudenken über das, was wir tun, über das, was wir in Zukunft tun sollten, als wir jetzt. Das heißt, ja, es ist eine Chance und in jedem Betrieb gibt es Dinge, an denen man schrauben kann, die man verbessern kann. Und ich hoffe, dass wir für unseren Betrieb da die richtigen Lehren gezogen haben. Wir haben in der Pandemie jetzt gestartet mit zwei Projekten, die wir umgebaut haben im Haus oder auch neu angelegt haben und die uns sicherlich in Zukunft weiterbringen werden, zum Beispiel. Und bauliche Sachen sind eines, aber konzeptionelle Sachen, Überlegungen sind was anderes. Und von dem her glaube ich schon, dass das eine Riesenchance wäre, diese Zeit, man muss sie nur nutzen. Bei mir war es zumindest am Anfang so, am Anfang der Pandemie oder des Lockdowns ist man irgendwie ein bisschen leer im Kopf und man denkt sich, Alter, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein. Ich habe 2 Monate vielleicht freie Zeit von mir. Was soll ich mit dem überhaupt machen? Keiner von uns hat eine Situation wie diese schon mal gehabt und dementsprechend war es, glaube ich, auch schwierig, damit umzugehen. Aber mit ein bisschen Abstand und nachher noch ein paar Tagen oder Wochen war es ja bei mir so, dass ich mir denke, okay, wir müssen das jetzt nutzen, was machen wir, was können wir da, wie wird es weitergehen, wenn wir wieder aufsperren, was sind vielleicht auch kulinarische Zugänge, die man ändern kann, wo können wir uns verbessern. Und wenn man für diese Fragen oder wenn man auf diese Fragen Antworten gefunden hat, dann ist man sicherlich, dann wird man gestärkt aus dieser Zeit herausgehen und ist dann auch bereit für die sicher sehr herausfordernden Monate, die jetzt vor uns liegen.
Was hat sich bei dir so ergeben? Was ist dein Learning? Was ist neu? Wie geht sie gestärkt heraus? Ganz konkret.
Wir legen hinter unserem Haus einen essbaren Garten an. Ja, ich denke, dieses Thema Klimawandel ja irgendwie für uns alle ein ganz, ganz großes ist. Und wir setzen dort 70 Pflanzen ein, die vor 20 Jahren noch nicht in den Alpen gewachsen wären. Ja, und jetzt aufgrund der Klimaerwärmung, der veränderten Situation trotzdem gedeihen. Ja, das sind teilweise auch relativ arge Sachen wie Szechuanpfeffer, Bananen, Kakis, Nashi-Birne aus Japan und so weiter. Gleichzeitig ist dieser Bereich dann auch für die Restaurantgäste begehbar. Das heißt, man kann da mit einem Glas Champagner oder mit einem Aperitif durchgehen, durchspazieren, sich das Ganze anschauen, vielleicht auch mal eine Frucht direkt vom Baum essen. Wir wollen einfach ein zusätzliches Erlebnis schaffen, zum einen für den Gast, wollen aber natürlich auch für uns in der Küche zusätzliche Produktwelten schaffen, sage ich. Wir haben uns ja durch diese Konzentration auf die alpinen Produkte, haben wir uns selbst natürlich ein bisschen beschränkt, was ich durchaus positiv immer noch sehe. Diese zusätzlichen Dinge werden eben aber natürlich wieder, ganz ein neue Aromen und neue Geschmäcker in unsere Küche bringen und das ist natürlich sehr spannend für die nächste Zeit. Das ist das eine Projekt. Zum anderen haben wir in unserem Stammhaus einen Raum gebaut, der multifunktional ist, der für uns erstens als Kochschule oder für mich als Kochschule, als Kochkursküche dient, der aber auch eine Art, Versuchsküche sein soll für Mitarbeiter. Wir haben dort ein Regal, wo wir 350 oder 400 unterschiedliche Aromen platzieren, von diversen Gewürzen, aber da bist du ja unterschiedliche Nori-Algen und so weiter, wo eben dann auch Mitarbeiter die Möglichkeit haben, neue Gerichte zu kreieren, sozusagen mit mir gemeinsam. Und das ist sicherlich auch ein Bereich, wo in Zukunft immer wichtiger wird, dass die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Also es ist bei uns keine One-Man-Show. Ich stehe nicht da und sage, das machen wir und das war's, sondern jeder Mitarbeiter in der Küche ist eingeladen, bei der Entwicklung von neuen Gerichten dabei sein zu können. Ja, und das will ich in Zukunft eigentlich noch mehr forcieren. Das heißt, die können probieren, sie können tüfteln, irgendwann kommt das Gericht zu mir und wir werden das gemeinsam dann fertig machen oder auch nicht. Ja, es ist natürlich auch nicht jedes Gericht so, dass man es dann auch wirklich machen kann. Aber es soll zumindest jeder die Möglichkeit haben, auch seine Ideen einzubringen. Ich glaube, dieser kreative Ansatz ist was Essentielles für jeden Koch. Deswegen ergreift er diesen Beruf. Ja? Und wenn er dann aber den Eindruck hat, ich muss eigentlich immer nur das kochen, was der Chef mir sagt, ja? Dann geht ihm das irgendwann am Hammer. Und das verstehe ich auch. Ich glaube, dieses Miteinander an etwas arbeiten ist auch was ein Team extrem stark macht und auch, man hat es jetzt in Krisenzeiten gesehen, auch festigt und dann profitieren am Ende alle davon.
Das heißt, die Klammer ist Cuisine Alpin, Andreas. Das heißt, wie würdest du jetzt dann, wie kommt man auf das Thema und wie würdest du es umschreiben, damit es der Gast versteht?
Natürlich ist die Cuisine Alpine ist eine regionale Küche. Das ist ja auch nichts Neues. das ist vielleicht in anderen Regionen oder auf anderen Kontinenten besser und stärker im Fokus gestanden oder vermarktet worden, aber in alpine Küche gibt es seit Jahrhunderten, ja, und ich versuche einfach nichts anderes als das zu tun, was meine Großmutter gemacht hat, nämlich die besten Produkte unserer Region in den jeweiligen Jahreszeiten zu veredeln und das auf pure Art und Weise, sodass die Geschmäcker, die Produkte haben, einfach direkt ins Hirn sozusagen gehen und auch in Erinnerung bleiben. Zusätzlich gibt es natürlich durch die heutige Küchentechnik gibt es Möglichkeiten, das auf andere Weise zu präsentieren. Und es gibt auch viele, viele alpine Pflanzen immer noch, die im Prinzip kulinarisch noch nicht genutzt worden sind und noch nicht in dem Maße. Und das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen. Das heißt, wir gehen in die Natur, wir gehen in die Berge und holen dort in den jeweiligen Jahreszeiten dann eben die Produkte, die reif sind, und experimentieren mit denen und versuchen, auf dem unsere Küche aufzubauen. Das können dann ganz neue Rezepte werden, ganz avantgardistische Sachen, aber uns ist auch wichtig, die alten Rezepte zu pflegen, sagen wir, die historischen Rezepte unserer Region, unserer Großmütter, wie gesagt, die eben, und da bin ich extrem, das ist mir sehr, sehr wichtig, die sonst in Vergessenheit geraten oder vielleicht sogar aussterben. Ja, wenn die Gerichte keiner mehr kocht, dann werden sie über kurz oder lang verschwinden. Und ich glaube, das muss man verhindern, das darf nicht passieren, weil es einfach zur kulinarischen Identität gehört, diese Rezepte zu erhalten und auch dann an unsere nächste Generation weiterzugeben.
Es ist bist immer dabei, dankenswerterweise bei uns ein Chef, der ist und früher vor 3 Jahren war Virgilio Martinez, ja, der natürlich das Gleiche macht wie du, aber in Südamerika. Den habe ich dein Buch mitgegeben und er war fasziniert, weil das ist das Gleiche heute halt in einer anderen Region. Ja, es ist Handwerk, es ist Kreativität, aber es ist Tradition, ausgewählte Produkte. Jetzt dann denken wir Tourismus neu. Wie schaffen wir es, dass wir auch das, was du machst mit Cuisine Alpine oder regionale Küche in Österreich, auch international sexy zu machen. Gäbe es jetzt einen Wunsch? Die Idee ist auch, jetzt sozusagen wirklich jetzt dann Tourismus neu, Comeback-Plan, dass wir sagen, das sind Ideen an die Regierung. Freunde, denkt es doch einmal größer. Wie schaffen wir es, dass wir die österreichische Küche, Kulinarik nach außen transportieren? Wenn du sagst, du hättest 3 Wünsche frei an die Regierung, was wäre das, damit wir erfolgreicher sind in der Wahrnehmung draußen? Dann funktioniert es Ihnen natürlich auch.
Ich denke, da geht's zu 100% um die Sichtbarkeit. Die Menschen in Europa oder auch außerhalb von Europa wissen zu wenig, wie gut die Gastronomie in Österreich in Wirklichkeit ist. Ja? Das hat mit unterschiedlichen Faktoren zu tun. Natürlich sind es teilweise fehlende Auszeichnungen, die aber nicht aufgrund mangelnder Qualität nicht da sind, sondern aufgrund dessen, dass es eben manche oder mit die wichtigsten Restaurantführer der Welt in Österreich eben nicht gibt. Das ist extrem schade und das denke ich, jeder kann sich ausmalen, was passieren würde, wenn jetzt auf einmal in Österreich 10 oder 15 oder 20 neue 2- oder 3-Sterne-Restaurants auftauchen würden. Dann wäre natürlich dieses Medienecho sicher ein gewaltiges und dann würden auch viele Menschen aufgrund dieser Essmotivation nach Österreich kommen, aber das ist nicht so. Man muss trotzdem schaffen, einfach die Entscheidungsträger, wichtige Journalisten, wichtige Meinungsbildner nach Österreich zu holen und ihnen zu zeigen, wie gut man da bei uns isst. Ja? Und zwar quer durch alle Bundesländer gibt es Restaurants, die absolut jedem internationalen Standard entsprechen und es ist schade, dass das eben nicht so wahrgenommen wird. Was natürlich schon auch ein Thema ist, ist diese kulinarische Identität, die manche andere Länder stärker ausgeprägt haben oder vielleicht stärker auf den Punkt gebracht haben, wie es bei uns der Fall ist. Das ist aber, wenn man jetzt in Richtung Skandinavien schaut, ist das, glaube ich, sehr, sehr allgegenwärtig oder auch die Peruaner haben das sehr großartig gemacht. Das liegt daran, dass Österreich einfach so unglaublich kulinarisch vielfältig ist. Wir sind so ein kleines Land eigentlich, haben aber aufgrund unserer Geschichte, dieser Monarchiegeschichte mit den Vielvölkerstaaten und so weiter, haben wir so viele unterschiedliche Einflüsse in unseren regionalen Küchen, dass es extrem schwierig ist, eine österreichische Küche zu definieren. Ja? Es gibt die alpine Küche, es gibt die Wiener Küche, es gibt dann diese böhmisch-mährische Küche, wenn man noch von Oberösterreich, Niederösterreich Richtung Tschechien schaut. Es gibt die pannonische Küche im Burgenland und dann sind wir noch in Kärnten mit einem starken Adria-Bezug schon unterwegs. Ja. Das alles unter einer Küche zu definieren, ist nicht einfach und es wäre vielleicht auch gar nicht richtig, weil man nimmt sich dann auch die Vielfalt weg. Ne? Und wenn jemand Österreich bereist, als internationaler Gast, dann ist er immer, oder das höre ich sehr, sehr oft, dann ist er extrem erstaunt, wie unterschiedlich sich die einzelnen Regionen dann auch kulinarisch präsentieren. Und das ist ein Schatz, den wir vielleicht viel zu wenig wertschätzen zum einen und dann auch zu wenig in die Auslage stellen oder präsentieren dann vor allem auch gegenüber internationalen Gästen.
Ich komme jetzt ganz am Anfang zurück, was du angefangen hast. Das heißt, du glaubst, wir reden von Michelin. Michelin gibt es einfach leider Gottes nicht in Österreich flächendeckend, sondern nur mit dem European City Guide. Das heißt, du glaubst, wenn wir Michelin wieder hätten, dass die Wahrnehmung international ganz anders wäre und auch die Reputation der Kulinarik.
Das ist nur ein Instrument, aber sicherlich ein sehr, sehr wichtiges, weil eben, wenn man halt irgendwo auf der Welt unterwegs ist, wird halt sehr oft von Sterne-Restaurants, Michelin-Sterne-Restaurants gesprochen. Und wenn ich dann in Tokio in einem Restaurant sitze und mich mit dem dortigen Kollegen unterhalte, was ich mache, dann würde ich mir natürlich leichter tun, wenn ich ihm sagen könnte, ich habe ein Restaurant in Österreich und das hat so und so viele Sterne. Ja, so muss ich mir erklären, ich habe mit dem 18,5 Gourmet-Punkte und haben diesen die Auszeichnungen, die sagt dem aber oft einfach nichts. Ja, das heißt, er kann einfach unsere Leistung nicht so leicht einschätzen. Und das ist sicherlich ein Problem. Er kann nicht wirklich abschätzen, auf welchem Niveau wir arbeiten, weil uns da diese eine Bewertung einfach fehlt. Ja, und das ist einfach schade. Es ist aber auch, glaube ich, nicht das Allheilmittel oder die einzige Lösung, dieses Problem zu beheben. Aber es wäre natürlich ein wichtiger Punkt.
Bin ganz bei dir. Ich verstehe es auch nicht, vor allem bei der Dichte an Spitzengastronomie, die wir haben. Und ich glaube auch, die Käufer wären da. Es ist ein Businessmodell, das muss man anerkennen. Ja. Aber es gibt mittlerweile andere Länder, die kleiner sind, bei weitem nicht diese Dichte haben. Und dort gibt es diese Guides von Michelin. Und das wäre ein Riesenthema, gibt da vollkommen recht. Dennoch als Genusswelt besteht aus verschiedenen Bereichen. Es gibt das Feindein-Restaurant und es gibt das Wirtshaus. Das heißt, du fährst auf zwei Ebenen, neben dem Weinhandel und Hotel und allem drum und dran. Das heißt, du machst ganz bewusst zwei Bereiche. Warum?
Wir haben uns dazu schon in den 90ern entschieden. Also wir machen das schon eine ganze Zeit lang, weil wir einfach mit unserer Lage da am Land wollten wir für jeden was dabei haben. Wir wollten den einheimischen regionale Gäste mitnehmen, wir wollten aber natürlich auch Gäste mitnehmen, die von weiter her kommen, die vielleicht mehr kulinarisch erleben wollen, als wir nur Wirtshausküche. Und deswegen haben wir uns dann zu dieser Zweiteilung entschieden und es ist für uns ein optimales Modell. Das muss man sagen, es gibt so viele Synergien zwischen den zwei Restaurants. Es beginnt bei den Produkten, die man natürlich dann sehr gut komplett verwerten kann. Wir kaufen ja sehr viele ganze Tiere und so weiter. Und da tut man sich natürlich mit zwei unterschiedlichen Restaurantkonzepten wesentlich leichter, ein ganzes Rind zu verarbeiten, als wie man jetzt nur ein Gourmet-Restaurant hätte. Da wäre das gar nicht denkbar. Aber auch bei den Mitarbeitern ist es so, für uns bringt es den Vorteil, dass natürlich das Gourmet-Restaurant als hoch ausgezeichnetes Restaurant eines ist, wo man sich halt einfach öfters bewirbt oder wo sich einfach mehr bewerben. Umgekehrt ist es so, dass für die Mitarbeiter aber, denke ich, das auch einen extremen Mehrwert hat, weil sie eben beide Konzepte auch erlernen. Ja, wir haben sehr viele junge Mitarbeiter, die direkt aus der Lehre oder aus einer Schule kommen. Und wenn jemand in einem reinen Gourmet-Restaurant gelernt hat, dann weiß der oft leider heutzutage nicht mehr, wie man ein Beischel kocht, ja, oder wie man ein richtig gutes Gulasch macht oder diese klassischen österreichischen Dinge den Mitarbeitern wieder mitzugeben oder beizubringen. Das ist, glaube ich, schon auch was man nicht unterschätzen darf bei diesen zwei Konzepte, bei dieser Zwei-Konzepte-Geschichte. Und also ich denke, dass es da auch ein großer Mehrwert für die Mitarbeiter ist, einfach beides beides zu sehen und beides einmal zu machen. Und es ist einfach so, es ist eines irgendwo zu lesen, wie was geht, und es ist was anderes, es dann wirklich zu tun und zu kochen und auch nicht nur einmal, sondern eben alle 2-3 Wochen. Also das ist sicherlich eine Win-Win-Situation, glaube ich.
Die Frage ist jetzt dann, wo glaubst du, dass sich die Gastronomie hinentwickelt im großen Stil? Am Anfang war ja, wie der erste Lockdown war, ein Abgesang auf die Spitzengastronomie, das wird sich alles nicht mehr da holen, das wird alles sterben. Mittlerweile ist natürlich die Stimmung, alle werden überrannt werden, gar kein Thema, aber man sagt, okay, jetzt planen wir es aber die nächsten 3 bis 5 Jahre in die Zukunft. Wenn der Andi Döllerer die Möglichkeit hätte, es kommt jemand und sagt, Andi, wir machen jetzt ein Konzept zusammen, nicht bei dir in Golling, sondern woanders, in einer Stadt am Land, egal wo du willst, aber nicht bei dir zu Hause. Was wäre das, wo du sagst, ich glaube, das würde ein Konzept für die Zukunft sein, das rennt die nächsten paar Jahre. Auf was würdest du setzen?
Wir setzen wesentlich, also das Allerwichtigste, glaube ich, in Zukunft, und es war es aber eigentlich immer schon, aber in der letzten Zeit haben das einige, glaube ich, einfach ein bisschen vergessen, ist der Geschmack. Ja. Essen muss schmecken, ja, und es geht weniger darum, es mit 25 oder 30 Komponenten am Teller mit Pinzetten anzurichten, sondern es geht darum, den puren Geschmack auf dem Teller zu zeigen und auch eine Region abzubilden, ne? Und das ist eben bei uns die Alpenregion, und wir haben dann unseren Job richtig gemacht, wenn der Gast rausgeht bei unserem Restaurant und sagt, boah, das war ein richtig cooler Abend und ich habe Sachen gegessen, die habe ich vorher noch nie gehabt. Ja, und wenn du das mal schaffst, dann kann das Restaurant überall stehen. Es muss nur deine Region abbilden, ne? Und dieses Erlebnis, das du dem Kunden oder dem Gast dann bescherst, das ist was er extrem lang in Erinnerung behalten wird und was auch nachhaltig ist und auch ein Grund wiederzukommen ist. Also das, wenn ich jetzt von unserem Fine Dining Restaurant, das Wirtshauskonzept ist ein wesentlich, wie soll man sagen, das ist so leicht zugänglich, weil wir dort Gerichte kochen, die Leute kennen. Ja? Es ist keines, wo man jetzt rausgeht und sagt, boah, was ihr da macht, das ist ja crazy, sondern das ist was, du gehst raus und sagst, okay, ich habe schon so lange keinen so einen guten Zwiebelrostbraten mehr gegessen oder wo kriegt man halt noch ein gebackenes Kalbsbries oder so. Ja? Also das sind halt Dinge, die die Leute zwar kennen, aber selten in dieser Qualität bekommen. Ja? Und deshalb ist das Wirtshaus auch bei uns wirtschaftlich so erfolgreich und so stark frequentiert, weil wir eben, glaube ich, den Menschen das Essen geben, das sie schon lange suchen, früher mal gehabt haben, aber jetzt nicht mehr so leicht finden. Und bei uns kriegen sie es eben. Ja? Und das ist was sicherlich auch sehr gut oder vielleicht eine Spur leichter vervielfältigbar wäre. Weil ich sage mal, diese Avantgarde-alpine Geschichte, die sind wir, das bin ich, das ist da in Golling am Platz und das kann man nicht irgendwo in einer Großstadt nach Deutschland pflanzen. Aber ein sehr, sehr gutes österreichisches Wirtshaus oder ein Döllerer Wirtshaus, da, bei sowas könnte man das schon eher vorstellen, nicht? Dass man das auch öfter macht, wobei es natürlich, das muss man auch sagen, es hängt immer dann an den Leuten, die das dort machen. Ne? Und du brauchst eben dann auch die perfekte Crew dafür und die perfekten Mitarbeiter, die es dann auch in der Qualität dann dort wieder auf den Tisch bringen.
Na, ich glaube, wenn der Lockdown für etwas gut war, ich glaube, viele haben das Kochen für sich entdeckt. Ja? Jetzt verstehen sie auch, wie was schmecken kann oder welche Produkte es gibt. Und ich glaube, dass das es wird Fine Dine als Inszenierung, als Wow da sein. Es wird, glaube ich, die gute, wirklich gut gemachte Hausmannsküche da sein. Aber der Gast lässt sich nicht mehr verarschen. Der wird schmecken, ob das Schnitzel aus TK ist, ja, oder ob das irgendwann einmal ein glückliches Lebensmittel, ein Tier war, ja, und wie das verarbeitet worden ist. Ich glaube, wenn es etwas gut war, dann, dass die Leute qualitätsbewusster sind. Man muss es halt nur gut kommunizieren und rausbringen, ja.
Genau, und er wird auch schmecken, ob in der Suppe ein Suppenpulver drinnen ist oder in der Soße ein Geschmacksverstärker oder so. Dieses Zeug, der Verzicht auf solche Dinge wird sich am Ende lohnen, obwohl es natürlich mehr Arbeit ist, so zu arbeiten, aber der Gast wird es schmecken. Und wie du sagst, der Gast lässt sich halt nicht mehr verarschen. Ja? Die Zeit hat sich stark verändert und diese ehrliche Küche, denke ich, die wird mehr wertgeschätzt, als vielleicht das vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war.
Dann haben sich versucht und haben sich viele neu erfunden während des Lockdowns. Takeaway, Delivery, Boxen wurden verschickt in unterschiedlichsten Qualitäten, ja. Von Wow bis zu, naja, das ist eher kontraproduktiv. Es war jeder dabei, der es versucht hat, neu zu erfinden. Jetzt meine Frage an dich: Was wird nach dieser Pandemie, nach dieser Krise letztendlich in der Gastronomie überbleiben?
Naja, was man schon gesehen hat, ist, dass im Prinzip die Essen oder das Essen im Glas oder mit Konserve ist ja der falsche Ausdruck, aber fertiges Essen von guten Köchen gemachtes Essen in Gläsern abgefüllt, sehr, sehr gut von den Kunden und von den Gästen angenommen worden ist. Sie schätzen das sehr und es kommen sehr viele auf mich zu und sagen, wenn ihr wieder aufsperrt, das dürft ihr auch nicht lassen, sondern ihr müsst das weitermachen, weil ich komme einfach manchmal aus dem Büro heim kann nicht mehr zu euch ins Restaurant kommen und dann will man eben keine Dosen aufmachen oder will man kein irgendein Industriefutter warm machen, sondern ich will ordentliches Essen haben. Ja? Und das sehe ich eigentlich auch so und das wird auch bei uns übrig bleiben. Wir machen ja so Wirtshausküche im Glas seit ein paar Monaten und werden das zum Beispiel sicherlich auch weitermachen, wenn dann wieder normaler Betrieb herrscht. Wir wollen das vielleicht sogar ein bisschen ausbauen und dann eben auch neue Vertriebswege dafür finden, um eben möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, unser Essen, wenn sie einmal wenig Zeit haben oder wenn sie eben nicht zu uns kommen können, dann zu Hause zu genießen. Obwohl es natürlich nicht dasselbe ist, weil in einem Restaurant oder in einem Wirtshaus ist es einfach auch die Atmosphäre, die Leute, die Chef, der Wirt, alles miteinander, was das ja besonders macht. Aber wenn eben ein Besuch nicht möglich ist, dann soll es zumindest eben ein hochwertiges Essen ohne irgendwie Konservierungsstoffe oder E-Stoffe und so weiter drinnen daheim im Kühlschrank sein und das kann ich mir jederzeit warm machen.
Ich weiß genau, was du meinst. Also meine Frau ist eine fantastische Köchin, aber so einmal in der Woche habe ich mir dann immer so etwas besorgt. Sind sie mir warm machen, ja. Das gibt die unterschiedlichsten, die ich auch deine Gläser natürlich von A bis Z probiert und man hat das Gefühl, ich bin der Konsument, ich bin ein Nuch, ich weiß theoretisch, wie es geht, aber ich kann es nicht kochen, ja. Aber ich habe mit dem Warmmachen immer das Gefühl gehabt, ich habe gekocht, ja. Dieses tolle Gefühl hatte ich und das war wunderschön, ja. Aber wenn du jetzt nur was aufgemacht hast und erwärmt hast, ein Wasserbad und ein bisschen in den Ofen, das Gefühl des Kochens war da und man hat eine Verbindung zum jeweiligen Restaurant aufgebaut. Und das war schön. Ich glaube auch, wenn es gescheit gemacht ist, und es gibt ein paar, die haben das sehr, sehr gescheit gemacht, geschmacklich, auch von der Logistik her, jetzt muss man nicht schauen, okay, wie ist die Zustellung, da ist da mal dran, ich glaube, das kann ein fixes Businessmodell werden, ja, und da, wo der Gast echt eine Freiheit hat, weil er schafft sie halt wahrscheinlich nicht jede Woche zu dir, außer er wohnt bei dir, und das ist auch, glaube ich, ein gutes Businessmodell. Jetzt ist meine Frage, du produzierst natürlich selbst, ja? Es gibt ja schon welche, die es noch außer Haus geben, bin ich schon drauf gekommen, und du verschickst auch selbst, ist das richtig?
Das ist richtig, wir haben die Gläser im Online-Shop, das kann man jederzeit bestellen, und wir machen natürlich alles im Haus. Also das ist, glaube ich, Ehrensache, dass man, wenn der Döllerer draufsteht, dann muss der Döllerer drinnen sein, und das wird auch so bleiben. Es ist natürlich nicht unmöglich, wenn die Sache größer wird und wir mehr machen, dann muss man halt auch seinen Betrieb darauf einstellen. Das ist ja möglich, aber ich denke mal, die Produktion aus der Hand zu geben, ist sicherlich nicht ideal.
So, Andi, jetzt kommen wir zum Schluss und zwar haben wir 11 persönliche Fragen. Ja, ich stelle dir eine Frage, so ist das Konzept, und du gibst mal kurze Antwort drauf. Ja? Es kann ein leichter...
Weil da stimmen wir ja gescheite vor.
So, meine Frage, die erste Frage ist, was war als Kind dein Berufswunsch?
Koch.
Welcher Mensch hat dich in deiner Karriere am meisten beeinflusst?
Schwierig zu sagen. Ich denke, das ist schon meine, ich habe eigentlich nur zwei Küchenchefs gehabt, ober mir. Zum einen Bernhard Hauser, der eben der Küchenchef war, wie Kind war da bei uns im Haus, der mich sehr geprägt hat, mich auch ausgebildet hat. Und zum anderen dann Dieter Müller, obwohl ich nur ein Jahr dort war, war das ein Mensch, der mir gezeigt hat, dass es eben auch in der absoluten Spitze geht, ohne mit Töpfen zu werfen oder mit, ohne Mitarbeiter zu beschimpfen, dass man trotzdem erfolgreich sein kann. Und denke, die zwei werden das eigentlich.
Ein Gentleman, der Dieter, also wirklich ein wahrer Gentleman, ja. Großartiger Koch und Gentleman.
Na, absolut, ganz großer Mann.
Was bereust du oder was war der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
Ehrlich gesagt bereue ich nicht. Also ich denke, für mich ist es bisher richtig gut gelaufen. Eines ist schade, das war ich aber erst seit kurzem. Bevor wir wieder nach Hause zurückgekommen sind, haben meine Frau und ich, wir haben uns ja damals schon gekannt worden, gemeinsam schon bei Dieter Müller, haben wir ein Angebot bekommen von Eckhard Witzigmann, gemeinsam mit dem Roland Drettl in einem Restaurant in Tokio zu arbeiten, das zu eröffnen eigentlich. Und das war eigentlich schon ganz knapp vor dem Abschluss, diese ganze Geschichte. Und dann habe ich mich eigentlich aber dann doch dagegen entschieden. Ich war jetzt vor 2-3 Jahren in Tokio das erste Mal und habe mir eigentlich gedacht, Alter, wenn ich das schon 20 Jahre früher kennengelernt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon halber Japaner. Aber das wäre eine tolle Geschichte gewesen.
Du weißt doch, dass du in Österreich hätte dich wahrscheinlich nicht. Ja? Das ist der Nachteil von dem Ganzen. Ja. Welche Situation oder Möglichkeit hat dein Leben massiv verändert?
Verändert? Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der hadert oder der jammert, weil irgendwas so ist wie, oder irgendwann mal so war, vielleicht, wie es mir nicht hundertprozentig gepasst hat. Ich habe mich mit dem immer arrangiert und ich habe Gott sei Dank die Entscheidungen, die mein Leben verändern, habe ich zum Großteil selber getroffen. Und das ist, glaube ich, was wert, dass man die Möglichkeit hat, die Entscheidungen eben selbst zu treffen, die dann ein Leben prägen. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt.
Die Frage wäre eher in die Richtung gedacht gewesen, wahrscheinlich schlecht formuliert. Es gibt immer so eine Weiche im Leben, wo man sagt, man kommt auf einen Punkt und dann geht man links und sagst, und links ist dann gut gewesen. Was war diese Weiche in deinem Leben, wo du noch an diesem Weg gegangen bist und sagst, oh, das war cool, dass ich das gemacht habe?
Zwei Dinge. Zum einen sicherlich mal die erste Entscheidung, überhaupt diesen Beruf auszuüben. Also ich war wie so 15, 16 Jahre alt, war ich eigentlich an dem Scheidepunkt, wo ich sage, entweder ich mache jetzt Wein, gehe in Richtung Sommelier, irgendwas in diese Weinrichtung, weil mir die damals schon sehr, sehr interessiert hat, oder gehe in die Küche. Ja? Und ich bin dann, entschieden habe ich mich eigentlich dann, wie ich war 17, glaube ich, und bin zum Mittagessen nach London geflogen. Alleine. Bin bei Gordon Ramsay im Restaurant in der Royal Hospital Road gesessen und habe das Essen gesehen und habe mir gedacht, Alter, das ist geil. Also das sowas will ich auch machen. Ja? Und das war dann irgendwie von dem Zeitpunkt an war klar, es geht jetzt in die Küche. Ja? Also das war wichtig für mich dann jetzt in der Folge in meiner Karriere sicherlich die Entscheidung auf Cuisine Alpine, alpine Küche zu setzen und eben zu versuchen, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben gegenüber vielen Kollegen, war sicherlich im Nachhinein gesehen auch eine sehr kluge und gute Entscheidung, weil sie mittlerweile ja unseren ganzen Betrieb sehr stark prägt und denke ich, auch ein Geheimnis unseres Erfolges ist.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebend oder tot, noch treffen könntest, wer wäre es?
Also ich finde es sehr, sehr schade, dass ich Paul Bocuse nie getroffen habe. Ich war zwar einmal bei ihm im Restaurant zum Essen, aber er war nicht da. Also mit dem hätte ich mich sehr gerne mal in Ruhe länger unterhalten, weil er irgendwie für mich eine ganz faszinierende Persönlichkeit war. Und den würde ich gerne mal treffen.
Was war das Lieblingsschulfach des kleinen Andi? Ich unterstelle mal, dass du ein sehr braver Schüler warst, sehr aufmerksam, eigentlich fast unscheinbar. Zumindest das Gegenteil behaupten deine
Eltern. Turnen.
Okay.
Ganz klar. Nein, ehrlich gesagt war es so, dass ich in den ersten Schuljahren war ich zwar nicht schlecht, aber ich war jetzt nicht irrsinnig gut, ja. Wo ich dann mich sehr, sehr leicht getan habe und wo dann auch meine Noten und so wirklich ziemlich gut waren, war in der Hotelfachschule. Also in der Zeit, da ist mir irgendwann ist dann der Knopf so aufgegangen und ich habe dann eigentlich da, was das betrifft, mir eigentlich, ohne dass ich mir jetzt richtig groß angestrengt hätte, habe ich richtig gute Noten gehabt.
Ja. Ich glaube, wenn man die Leidenschaft entdeckt, dann funktioniert es dauernd ein bisschen. Ja. Das ist,
vielleicht ja. Auch das.
Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß, Andi?
Auf jeden Fall einmal die Kreativität ausleben zu können. der Kontakt mit Menschen. Zum einen mit Mitarbeitern in einem Team zu arbeiten, aber auch dann mit den Gästen. Du weißt es und jeder, der schon mal bei uns war, erlebt es, denke ich, auch so, dass ich sehr oft auch zu den Gästen rausgehe, mir sehr viel auch direkten Kontakt, der ist mir sehr wichtig, damit die auch spüren, wer für das alles da verantwortlich ist am Ende. Und also das sind sicherlich die zwei Punkte, die mir da sehr wichtig sind.
Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit?
Kann ich gar nicht beurteilen. Also ich mache mir eher über die Menschen Gedanken, mit denen ich gern gehen würde, also mit denen ich nicht gehen würde. Also könnte ich keinen jetzt speziell nennen.
Die 9. Frage von 11. Wenn du nur noch einmal in deinem Leben ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal mehr, welches wäre das?
L'Ambroisie. Paris. Place de Bourges.
Weil?
Weil das für mich so das Endessen ist. Also das ist, es ist zwar sehr klassisch, aber du hast sehr pure Geschmäcker und es ist irgendwie, ja, da geht es dann nicht mehr weiter. Das ist eigentlich, da ist fertig dann.
Kommt auf meine Listen. Perfekt. Vorletzte Frage.
Du musst nur genug mitnehmen. Ne?
Ich nehme die mit, das passt schon.
Naja, ich meine auch.
Also ja, du nimmst deine Karten
Zahlungsmittel.
Ich nehme die, plus deine Kreditkarten mit und ich fahre.
Auf der Fliege. Wir machen uns das auf jeden Fall aus, ja.
So, vorletzte Frage. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Einmal darfst du noch was essen. Was war das?
Zwiebelrostbraten. Mein Lieblingsgericht seit vielen, vielen Jahren. Oder eine ganze Niere. Ich soll ja nicht so viel in der Reihe essen, aber an meinem Geburtstag zum Beispiel esse ich immer eine ganze Niere. Mit Reis, einer Basilikum-Senfsoße und eine Flasche Rotwein für mich alleine. Also, keinen anderen auch mitbringen, dann brauchen wir jetzt zwei, aber.
Genial. Aber. Letzte Frage, Andi. Wie soll sich die Menschheit an dich erinnern? Boah,
da habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Mir ist wichtig, dass die Leute denken, okay, das war ein guter. Das war also dieser positive Eindruck oder wie soll man sagen, es geht jetzt nicht darum, jedem gefallen zu müssen, aber einfach, das sollen sie denken, das war ein guter Typ.
So. Bevor wir zum großen Schluss kommen, möchte ich ein bisschen Werbung machen. Und zwar, wir haben jetzt alle den Andi Döllerer kennengelernt als Person, seine Philosophie, seine kulinarische. Andreas, du suchst Mitarbeiter, ist das richtig?
Genau, wir suchen noch ein, zwei Mitarbeiter in der Küche, also Kommi und Chef de Partie und auch in der Etage suchen wir einen. Das sind eigentlich die zwei Bereiche, wo wir einen brauchen.
Da du mich nie in nähere, engere Wahl für in der Bewerbung bei dir nimmst, lieber Andi, dann machen wir das Folgendes. Der Andi hat alle Jobs bei uns auf rollinbin.com ausgeschrieben, ab sofort und bewerben. Ich kann das wirklich sagen, ganz objektiv. Es ist ein großartiger Arbeitgeber und eine fantastische Familie. Also bitte reinschauen. Und jetzt zweite Werbung. Wir machen ja Gott sei Dank wieder unsere Cheftest, unsere Rollinbin-Convention. Letztes Jahr haben wir es ja digitalisiert, Covid sei Dank gewesen. Dieses Jahr gibt es wieder im Oktober in Graz und der Andreas wird dort Gast sein, wird eine Masterclass halten. Andi, was erwartet uns oder was erwartet den Besucher? Wie empfindest du die Cheftest eigentlich?
Na, ich denke, das ist der Treffpunkt ist eigentlich, um junge, motivierte Gastro-Mitarbeiter kennenzulernen und auch tolle Speaker miterleben zu können, egal ob auf der Hauptbühne oder auf den Masterclass-Bühnen, es ist immer wirklich auf tollem Niveau. Ich bin ein großer Fan davon.
Vielen lieben Dank, wir sind ein großer Fan von dir. Andi, vielen lieben Dank. Abschließende Worte von dir?
Naja, ich wünsche mir einfach, dass wir, wenn es wieder losgeht, alle gemeinsam wieder richtig Gas geben können, dass möglichst viele wieder zu uns in die Restaurants kommen und wir gemeinsam dann einen perfekten Job machen und dann sind wir alle happy.
Super, ich freue mich. Andi, vielen lieben Dank, danke für die Zeit, alles Gute und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, spätestens auf den Cheftest. Und jetzt bewerben bitte beim Andi Döllerer.
Danke für die Einladung.
Servus. Danke Andi, Baba, pfiat dich.